Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Wien. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und ganz viel Spaß.
Danke vielmals, Ben, für eure Flexibilität. Es gibt manchmal Momente, wo man einfach auf diesen Impuls hören muss, dass Gott uns vielleicht anders begegnen möchte und vom Programm wir weichen ab. Gott hat ja immer seine Ordnung. Gut, ich liebe es, Thanksgiving Sunday, das ist für mich eines der größten Feste überhaupt im Kirchenjahr. Also wir haben ja Ostern, Weihnachten, alles gut, alles toll, aber Thanksgiving ist für mich immer so speziell. Sich bewusst machen, was Gott getan hat und Dankbarkeit an erster Stelle zu stellen und nicht mich selber, meine Needs, meine Nachbarn, alles, immer das ganze Programm, was wir in unserem Leben haben, sondern für mich ist Thanksgiving oder Erntedank, wie wir das bei uns sagen, einfach ein Moment, wo wir innehalten und sagen, danke. Auch online möchte ich dich heute wirklich genau mit reinnehmen. Das hier, wir werden ja heute auch, wir essen ja dann immer zusammen. Und ich komme ja vom Land, also richtig vom Land. Jetzt wohne ich im Wienerwald und Leute sagen, das ist Land. Aber das ist wirklich noch nicht am Land. Also ich komme aus einem Dorf mit 500 Einwohnern, wie vielleicht der eine oder andere von euch auch hier, aus einem kleinen Dorf und dann ein paar Kilometer außerhalb vom Dorf. Und bei uns sind Weinbauern, Hopfenbauern, Obstbauern, die dann Schnaps brennen und Kürbiskernölbauern, Käferbohnen. Übrigens, ich habe mein Versprechen gehalten, wie jedes Jahr. Ich habe eine Riesenportion Käferbohnensalat mitgebracht mit Zwiebeln und Kernöl endlos. Das habe ich selber geöffnet heute Morgen und habe das zubereitet. Und alle Steirer werden schon schauen, wann keine hingehen. Gell? Endlich wieder mal eine Überdosis. Weil wenn andere Leute Käferbohnensalat machen, die nicht aus der Steiermark kommen, die nehmen ja Kernöl in homöopathischen Tropfen. Das geht ja nicht. Das muss ja schwimmen im Öl. Das muss ja brutal. Ich werde die weiße Jacke ausziehen dann. Ich weiß aber auch, wie man die Flecken rauskriegt. Ich weiche ab. Meine Frau ist heute leider nicht hier, die wäre ja eigentlich auch hier gewesen, aber sie hilft bei den Kids aus, weil jemand ausgefallen ist und ist heute die Mitchefin in der Kids Church. Das ist so cool, wir haben gestern am Nachmittag, hat sie wieder gebastelt und gebastelt und gebastelt und gebastelt. Das macht sie so, wenn sie mit Kindern arbeitet. Erntedank ist für mich etwas, wo ich erlebt habe, jedes Jahr war so, im September hat man das Erntedankfest, September, Oktober, die Weinlesezeit läuft und die Menschen bringen eigentlich aus Dankbarkeit vom Ursprung her etwas zurück von dem, was sie geerntet haben. Bei mir war auch ganz klar, wenn ich jetzt im September, wenn ich anrufe zu Hause, frage ich natürlich meine Familie, wie war die Weinernte? Wie wird der Wein? Gibt's überhaupt noch Kürbiskerne fürs Kernöl? Und das ist so eine klassische Frage. Und somit mache ich mir auch schon wieder bewusst, da ist ein Jahr hinter uns, wo gewisse Dinge passiert sind, die konnten wir ja gar nicht beeinflussen. Es hat kargelt, es war ein Frost und trotzdem gibt's eine Ernte und dann ist man schon wieder dankbar. Okay, es gibt nicht alles, was wir wollen, aber wir haben immer noch genug für ein gutes Tropferl im nächsten Jahr. Und wenn wir jetzt aber Erntedank oder Dankbarkeit anschauen in der Bibel, dann sehen wir, das sieht sich von Anfang bis zum Schluss durch, dass der Mensch sowas wie Erntedank feiert, dass der Mensch von Gott beauftragt wird zu feiern und auch etwas zurückzugeben. Früher haben wir ja, da hat man ja Viecher gebracht und Früchte des Feldes und so weiter. Und man hat da immer gefeiert. Und man hat auch Geschichten erzählt. Und das sind die drei Punkte, was für mich so ein biblisches, gut traditionelles Erntedankfest ausmacht von der Idee Gottes. Der erste Punkt ist, jetzt kommen die drei Punkte, genau. Der erste Punkt ist immer geben. Logisch, geben ist der eine Punkt, da komme ich gleich drauf zurück. Der zweite Punkt ist erzählen. Da kommen wir dann auch, wenn wir auch hören, wir erzählen Geschichten, was Gott getan hat. Und der dritte Punkt ist, wir feiern zusammen. Das machen wir heute auch, werde ich auch noch was dazu erzählen. Und du siehst immer an einem Tag der Dankbarkeit, der beinhaltet eigentlich immer diese Dinge. Der erste Punkt ist geben. Wir werden jetzt auch gleich eine Kollekte einsammeln, falls du das jetzt schon vermisst hast und sagst, oh Gott, wo soll ich mit meinem Geld hin und so. Okay, aber muss es nicht mit nach Hause nehmen, wir helfen dir. Und zwar geben. In der Bibel hast du verschiedenste Formen des Gebens, vor allem im Erntedank. Du hast auf der einen Seite der Zehnte, dass du von deiner Ernte, deinem verdienten Geld, dass du 10% in die Kirche gibst, wo du hingehst. Dann hast du die Erstlingsgaben, immer das Beste, das Erste von einem Geschäft, das du gemacht hast, von der Ernte, das Erste und Beste gibst du zurück. Dann hast du Opfern, Menschen opfern etwas, das können sie sich vielleicht gar nicht leisten, das tut so richtig, richtig weh und sie geben von da etwas zurück ins Haus Gottes. Dann gibt's dieses Geben der Großzügigkeit. Das heißt, du gibst vielleicht jemanden, der einfach weniger hat wie du und du gibst ihm etwas Almosen, du hilfst Menschen. Und da haben wir verschiedenste Formen des Gebens. Bis hin in der Apostelgeschichte, wo wir sehen, okay, die Leute sind zusammengekommen, die haben sich so gefreut und haben gleich all in alles. Oder die haben Häuser verkauft, Grundstücke verkauft, haben alles in den Tempel reingebracht. Und es ist natürlich dieses all in, ich werf mich, mein ganzes Bin, was ich habe, mein ganzes Sein, alles, werf ich rein in dieses Reich Gottes und sag, Jesus, hier bin ich, mach du mit mir und mit was ich habe, was du willst. Da gibt es verschiedenste Arten und Weise des Gebens. Und ich wünsche mir heute für dich, dass du dir für dieses Jahr, vielleicht ist dein Geschäftsjahr noch abgeschlossen, aber vielleicht hast du einen tollen Sommer, einen tollen Urlaub gehabt, du hast in dich selber fleißig investiert und es ist auch richtig und gut, das mache ich auch. Im Sommer investiere ich ganz viel in mich selber. Ich suche immer Orte, wo ich in der Sonne liegen kann, dass mich dann im Herbst alle fragen, warum ich so braun bin. Das ist ein Investment in mein Ego, weil ich das, meine Frau, ich sage immer, ah, die fragen mich alle, warum ich so braun bin. Und die Ilana schimpft dann immer mit mir und sagt, genau das willst du ja. Genau, mein Vater ist gleich, alle sind gleich, warum bist du so braun? Braun ist wichtig. Und in unserer Welt, wo ich herkomme, Südsteiermark. Und aber ich habe mir jetzt die letzten Tage wirklich überlegt und gesagt, hey Jesus, ich bin so dankbar für alles, was du hast. Ich möchte dir was zurückgeben. Und dann hatte ich eine Zahl im Kopf und dann Thanksgiving habe ich gedacht, ich möchte heute, wir wollten etwas geben. Und dann habe ich gedacht, unmöglich, das zipft mir an, schon wieder was hergeben. Und dann habe ich gesagt, Ilana, ich weiß irgendwie, das schmerzt, kennst du das, wenn du was hergibst, so Geld, das schmerzt dann so in der Rippe links unten. Und dann habe ich gesagt, das tut mir richtig weh. Und sagte, okay, dann gehen wir. Gut, und dann habe ich gemerkt, okay, ist ja eigentlich nur eine Zahl. Aber was ich damit sagen will, ist, wir wollen jetzt eine Kollekte einsammeln, aber ich möchte, dass du und ich, wir uns gemeinsam überlegen, online auch, was möchten wir aus Dankbarkeit als erster Schritt heute Gott zurückgeben? Du kannst es jetzt machen hier. Cash, es werden so Boxen durch die reingehen. Du kannst es online direkt auch mit dem QR-Code machen. Oder du kannst dir das einfach mal in den nächsten Tagen überlegen. Hey, ich bin so gesegnet. Ich möchte als Erntedank etwas zurückgeben ins Reich Gott aus Dankbarkeit. Einfach aus Dankbarkeit für das, dass Gott mich versorgt hat, ich heute hier Luft atmen darf, gesund bin und alles. Ich sage, es gibt so viel Grund, dankbar zu sein, weil Gott uns versorgt hat. Ob das dein Geschäftsjahr war, ob das dein Lohn war, ob das dein Taschengeld war, ob das dein Erbe war, egal was, wenn Gott dich dieses Jahr, wenn du das Gefühl hast, ich bin gesegnet, hat mich versorgt, dann ist der erste Punkt für Thanksgiving, gib etwas zurück. Und eben online oder Karte oder überlegen oder einfach lass uns diesen Moment nicht einfach vorbeiziehen jetzt oder einfach die nächsten Tage und Wochen, sondern wirklich, wirklich in Demut sagen, Gott, du bist ein guter Gott, deine Gnade währt ewig für mich. Der zweite Punkt ist, und zwar, das ist erzählen. Der zweite Punkt von Dankbarkeit, von dem, was wir bekommen, wenn wir in der Bibel lesen, dann sehen wir erzählen. Und zwar möchte ich euch dazu einen Psalm vorlesen. Der Psalm 40, Vers 11. Da steht, und den lese ich seit Wochen schon und der berührt mich. Was du getan hast, habe ich nicht für mich behalten. Ich habe von deiner Treue und Hilfe erzählt. Vor der ganzen Gemeinde habe ich von deiner Gnade und Treue berichtet. Und hier sehen wir etwas und es zieht sich auch wiederum durch die ganze Bibel. Wenn Gott etwas getan hat in unserem Leben, unserer Kirche, unserer Gesellschaft, in unserer Familie, dann sehen wir, dass wir immer wieder aufgefordert sind, davon zum Erzählen. Und das ist so zentral, weil wenn ich erzähle von dem, was Gott getan hat und was er tut, dann ermutigt es mich selber. Mir wird es wieder bewusst, okay, Gott hat ein Wunder getan. Und das Zweite ist, der Glaube und das Leben anderer Menschen wird ermutigt. Und deswegen ist es so zentral, ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich gesegnet wurde, im wahrsten Sinne des Wortes gesegnet, durch Biografien von anderen Menschen, durch Erzählungen, durch Testimonies, durch Zeugnisse, you name it, wie man es auch immer sagt, durch Lebensgeschichten. Ich wurde ermutigt, weil andere mir erzählt haben, wie sie ihren Gott erleben, was er getan hat. Ob das jetzt ein Wunder ist, im Geschäft oder in der Familie oder eine Heilung, ist egal. Aber Leute, wir müssen davon erzählen, wenn du an Gott glaubst, ist erzählter Glaube erst gescherter Glaube. Das ist mir gerade eingefallen. Ich zitiere René Schubert. Erzählter Glaube ist gescherter Glaube. Und zwar gibt es ja immer zwei Sachen. Das eine sind diese äußeren Wunder. Wir alle leben in einer Welt, das heißt das Äußere, wir leben hier und bewegen uns auf dieser Welt, kreuchen und fleuchen so dahin, 70, 80 Jahre und wir erleben Dinge. Ich habe hier zum Beispiel Schuberts Wunderbuch, steht da drauf, Schuberts Wunderbuch und da habe ich heute in der Früh wieder reingeschaut und habe mir gedacht, es ist wirklich peinlich, es ist so wenig drin, viel zu wenig. Warum habe ich hier aufgehört zum Schreiben? Oder das ist ja traurig, ich muss hier nachschreiben, anfangen, nachtragen, das wäre jetzt in der Schule wieder, muss schreiben, was ich eigentlich hätte schreiben sollen. Und deswegen, aber das Schuberts Wunderbuch ist nicht nur das Buch, in das ich geschrieben habe, sondern das ist mein Leben und ist auch dein Leben, die äußeren Dinge. Erzähle von den Dingen. Erzähle, dass du Gott dankbar bist, dass du einen Job hast. Wow, ich habe einen Job. Bin Gott so dankbar in deiner Firma, bin Gott so dankbar, dass wir alle heute hier sitzen dürfen und noch einen Job haben. Bin Gott so dankbar, dass er mich geheilt hat, dort und dort und dort, hat meinen Körper geheilt. Ich bin Gott so dankbar für die Versorgung. Erzähle den Menschen, ich bin Gott so dankbar, dass ich nach einem Jahr Startup immer noch hier bin. Wo sind die Startups? Die wissen, was ich meine. Ich bin Gott so dankbar, dass ich meinen Ehepartner hier in der Kirche gefunden habe. Erzähl das. Oftmals heiraten wir lernen einen anderen gläubigen Menschen in der Kirche kennen, heiraten und nehmen es als selbstverständlich. Aber eigentlich sollten wir die ganze Zeit davon erzählen, hey, ich habe meinen Partner kennengelernt, hey, ich bin so dankbar, weil es ist ein Wunder, wenn du jemanden gefunden hast, der zu dir passt. Mein Gott, es ist ein Wunder. Und das ermutigt aber die anderen, die vielleicht noch auf der Suche sind, wer ist auf der Suche, wir können die Hände, na bitte nicht. Wir schauen gleich, wer zusammenpasst. Das ist einfacher manchmal, gell? Heutzutage ist immer so, wenn man sich selber jemanden sucht und dann wird es so kompliziert und passt da und dann die Ansprüche, ich sage lieber, geh hin, red sie an. Funktioniert praktisch nie. Und deswegen ist wichtig, okay, ich habe gehört, als Menschen mir erzählen, ich habe gebetet, ich habe die richtige Aussuche, ich habe meine Freunde gefragt, dass sie mir einen Tipp geben, dass ich ja nicht die falsche heirate oder vor allem meine Frau hat viele Tipps braucht. Und das ein Wunder bei einem anderen hat mich ermutigt. Okay, ich bete und ich suche im eigenen Teich. Was werde ich denn da irgendwo rumgehen? Und deswegen ist es ein Wunder zum Beispiel. Du hast du kannst erzählen, was du für tolle Kinder hast. Jetzt viele denken sich, boah, solche Augenringe, wo hast du tolle Kinder? Gell? Ich bin froh, dass die in der Kids Church sind und ich hier sitze und Ruhe habe. Aber du kannst dir erzählen, hey, Gott hat mir 2 Kinder geschenkt. Ich wollte immer Kinder. Jetzt habe ich Kinder. Sie sind großartig, sie sind gesund, sie haben 2 Hände, 4 Füße. Und außergewöhnliche Kinder. Und du erzählst davon. Vielleicht haben deine Kinder nicht, dass wenn sie 18 sind, hoffentlich verschwinden sie jetzt bald. Hey, danke, mein Kind hat einen Ausbildungsplatz gefunden. Erzähl von den äußeren Wundern, die Gott tut. Wir rennen oft so durch Leben und erzählen nicht. Gott hat gesagt, erzähl, was er tut, bitte. Erzähl, wie du deine Wohnung gefunden hast. Erzähl, wie dein Auto repariert. Erzähl, wie du das Hochwasser überlebt hast. Wir waren ja vor 3 Wochen im Hochwassergebiet und mein Sattler sitzen hier, die waren noch mehr im Hochwasser, die waren im Hochwasser, nicht im Hochwassergebiet, haben den Nachbarn geholfen, aber ihr Keller ist trocken geblieben. Michael Church, St. Pölten, der Beamer ist nicht abgesoffen, mitten im Hochwassergebiet. Muss man erzählen. Und dann gibt es diese äußeren Wunder und erzähl sie. Und etwas, was wir ganz ungern erzählen, ist diese inneren Wunder. Wir erleben oft Heilung, Befreiung von Süchten, von Peinlichkeiten, von Dingen, die vielleicht du gar nicht willst, dass die dein zukünftiger Ehepartner weiß, weil da drinnen haben wir oft einen großen Komplex und erzählen nicht, was Gott tut. Und weißt du, und das ist hier der springende Punkt, so viele Menschen rennen mit Masken und Komplexen durchs Leben, weil sie glauben, wenn ich von meinen Problemen erzähle, boah, das ist ja peinlich, ich habe Eheprobleme. Ich kann doch mit niemandem drüber reden. Aber wenn du jetzt dann ein Ehepaar hast, die sagen, wir streiten, wir fetzen, wir waren kurz vor der Scheidung, das und das und das und das ist passiert, dann merkst du plötzlich, wow, ich bin nicht alleine und es gibt Hoffnung. Deswegen erzählen wir von den Wundern, die innerlich wie auch äußerlich passiert sind. Und das ist ein Teil von Thanksgiving. Wir sind Gott dankbar. Wir möchten heute haben wir einen speziellen Gast, und zwar die Franzi aus dem ICF München. Sie ist die Jugendpastorin und hat eine ganz eine spezielle Geschichte von ihrer inneren Heilung. Und sie wird uns jetzt mit reinnehmen in ihre Geschichte, was sie erlebt hat, wo sie herkommt und wie sie den Weg zur inneren Heilung und zu dem Punkt gekommen ist, dass sie heute davon erzählen kann. Herzlichen Applaus, Franzi auf der Bühne.
Danke. Richtig schön hier zu sein, das ist mega das Privileg. Vielen Dank für die Einladung, René, Ilana. Ich durfte schon am Freitag bei der Youth sein und ich liebe das hier zu sehen, wie Kirche hier ein Zuhause ist, wie die nächste Generation, aber alle Generationen hier gefördert, gesehen werden und hier einfach das Reich Gottes gebaut wird, so wie wir es in München machen, dass wir am gleichen Strang ziehen. Deswegen bin ich sehr gespannt, was Gott heute tun wird. Ich stelle mich kurz einmal vor, ich bin eben die Franz, ich bin durch und durch Youth Pastor. Ich sehe viel jünger aus, wie ich eigentlich bin. Mein Geheimtipp ist, dass ich Jugendarbeit mache. Also geht alle in die Youth, weil dann bleibst du so jung wie ich. Die machen Kleiderberatung, die sagen dir, welche Frisuren du machen musst. Ich sehe aus wie 19, bin aber eigentlich schon 27, werde nächste Woche 28. Und ich darf euch heute von meiner Story erzählen, von dem, was Gott in meinem Herzen, in meinem Leben gemacht hat. Und ich habe am Anfang eine steile These für dich. Ich glaube, ohne Gott und ohne seine Wunderkraft, die er in meinem Herzen gemacht hat, stände ich heute hier vermutlich als Transmann, wäre zutiefst unglücklich, hätte mit Süchten zu kämpfen, würde von einer Beziehung zur nächsten hopsen und wäre einfach ein kaputter Mensch mit einem kaputten Herzen. Und jetzt stehe ich aber heute hier, ich bin verheiratet mit Nico, der hier vorne sitzt, darf eine glückliche Ehe haben, ich darf Jugendpastorin sein, ich darf ein Leben voller Höhen und Tiefen mit Jesus leben und ich habe so viel Vision und Bestimmung für mein Leben von Gott bekommen. Das ist so crazy. Und damit du verstehst, warum ich zu dieser Aussage komme, musst du ein bisschen was über mich wissen. Als ich 4 Jahre alt war, wollte ich ein Junge sein. Ich habe das relativ früh schon in mir wahrgenommen. Die ganzen anderen Mädels aus meinem Dorf haben Barbies gespielt, sich als Prinzessin verkleidet, Mutter, Vater, Kind gespielt und ich habe das über alles gehasst. Ich wollte lieber Fußball spielen, Basketball spielen, war mit Jungs klettern, raufen, habe 2 Brüder gehabt und ich habe gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht. Ich habe mich falsch gefühlt, fehl am Platz. Irgendwas in meinem Herzen hat mir gesagt, du bist falsch, so wie du bist, du gehörst nicht zu dem Mädchen. Und ich habe mir auch so schwer getan mit Freundschaften. Und dann mit 4 habe ich entschieden, habe ich meinen Eltern gesagt, ich möchte jetzt ein Junge sein. Ich habe meine Haare kurz geschnitten, noch Jungsklamotten angezogen, habe Basketball angefangen. Ich habe dir ein Bild mitgebracht, wie ich ungefähr aussah. Ich konnte damals auch nicht so gut lächeln. Ich habe gedacht, das wäre Lächeln. Und so habe ich mein Leben gelebt. Da war ich ein Junge, ich sah so aus. Es gab immer wieder Eltern, die gedacht haben, dass meine Eltern irgendwie arm wären und haben uns Mädchenklamotten geschenkt, weil sie dachten, ich muss die Sachen von meinem Bruder anziehen. Aber es war eine innere Überzeugung schon ab 4 Jahre, ich bin im falschen Körper geboren. Und obwohl ich dann als Junge gelebt habe, habe ich in der 3. Klasse eine Riesenspannung erlebt. Ich bin in die Schule gekommen und dann waren die Fragen auf einmal komplexer wie im Kindergarten. Warum gehst du jetzt eigentlich aufs Mädchenklo? Du bist doch ein Junge. Warum siehst du aus wie ein Junge, aber irgendwie bist du beim Mädchensport dabei? Und ich habe gemerkt, stimmt, ich bin auch kein richtiger Junge. Irgendwie gehöre ich trotzdem nicht dazu und dieses Gefühl kam zurück, so wie ich gemacht bin, bin ich von Grund auf falsch. Und es war wie so ein innerer Kampf, wirklich eine Zerrissenheit, wo ich nicht wusste, wo gehe ich hin mit diesen Fragen. Und ich habe diese Fragen einfach in mich reingefressen als Kind. Bis der Druck von außen und die Fragen so groß wurden, dass ich einfach gesagt habe, okay, jetzt bin ich wieder ein Mädchen, zieh mir irgendwelche rosa Klamotten an. Weil es einfacher ist. Weil es einfacher ist und weil es einfacher war. Aber dieses Gefühl hat sich einfach nicht verändert. Und jetzt ist vielleicht deine Story nicht, dass du dich, seitdem du 4 bist, im falschen Körper geboren wirst, aber vielleicht kennst du so Zerrissenheiten auch, so wie René vorhin gesagt hat, Dinge, für die du dich schämst. Dinge, die sich in dein Herz eingebrannt haben. Und ich weiß nicht, was es bei dir ist, aber ich habe erlebt, dass Gott in diesem Thema, das in unserer Gesellschaft so spaltend ist, dass er genau da Hoffnung und das Evangelium reinsprechen will und es in meinem Leben gemacht hat. Dieses Gefühl, dass ich falsch bin, so wie ich gemacht bin, ist wie so eine Brille geworden, durch die ich mein ganzes Leben gelaufen bin, gesehen habe. Nur so kleine Sätze wie, okay, Franzi, benimm dich doch jetzt mal hier wie eine Lady, so isst man nicht, weil ich habe immer super unordentlich gegessen, brauche ich immer noch. Das kann man jetzt auch nicht als Lady tragen. Es waren wie so Messerstiche in meinem Herz, weil sie einfach, es waren kleine Sätze, aber die haben immer wieder bestätigt, ich bin falsch, ich bin nicht richtig, ich bin nicht gut genug. Und es hat mein ganzes Denken, mein Wollen, mein Fühlen, mein ganzes Sein beeinflusst. Und das ist meine Frage an dich heute. Was ist ein Glaubenssatz, vielleicht eine Lüge, die du glaubst, die dein Leben beeinflusst? Wie so eine Brille, durch die du vielleicht sogar Jesus siehst. Eine Brille, wo du durch deinen Alltag gehst. In meinen Teenie-Jahren, ungefähr mit 16, hat sich mein Leben ziemlich zugespitzt. Ich habe gemerkt, dieses Gefühl wurde immer lauter, egal was ich von außen versucht habe. Ich hatte eine Phase, wo ich einfach mit so vielen Männern wie möglich was am Laufen hatte, weil ich mir dachte, damals mit 15, 16, heterosexueller Mann, steht eine Frau, ich bin eine Frau. Das ist meine Bestätigung, aber ich habe gemerkt, je mehr ich das gemacht habe, desto größer wurde dieser Zwiespalt, weil ich gleichzeitig zum Beispiel angefangen habe, mich abzumagern, weil ich Angst hatte vor dieser weiblichen Veränderung der Pubertät. Und diese Spannung wurde immer größer, bis wie so ein innerliches Band bei mir gerissen ist. Ich weiß noch, es war ein Abend, ich lag in meinem Bett und habe Sport geliebt und ich hatte einfach ein schlechtes Training. Es war wie so ein Trigger und alles ist mir rausgebrochen. Meine Freunde kennen mich nicht wirklich, ich lebe hinter diesen Masken, niemand weiß, wer ich bin. Nicht mal meine Eltern wissen, dass ich noch mit diesem Thema kämpfe. Ich struggle so, die ganzen Männer, das macht mich nicht glücklich, es macht mich nur kaputt. Die gehen über meine Grenzen und ich will das eigentlich gar nicht. Und ich habe gemerkt, also wer will mir hier noch raushelfen? Ich habe richtig gemerkt, ich wollte einfach nur verschwinden. Einfach, dass es aufhört. Und dann kam irgendwie ein anderer Gedanke. Den Gedanke, ich war als Kind oft auf so christlichen Freizeiten am Starnberger See und da ging es mir gut. Es war denen egal, ob ich in dem einen Jahr als Junge kam und im nächsten Jahr als Mädchen. Und ich dachte mir, okay, ich guck mal, ob die irgendwas für Jugendliche haben. Bin dort hingefahren, habe mich angemeldet, bin angekommen und es waren Menschen da, die so viel Leichtigkeit, Freude und so eine Ruhe in sich hatten. Ich dachte mir so, ja, die haben bestimmt einfach ein geiles Leben. Dann hat aber ein Leiter, ein Mitarbeiter nach dem anderen ausgepackt und erzählt, was für Tiefen sie hatten. Die eine wurde vom Altar, vor dem Altar verlassen und hat es mit Jesus überwunden. Die nächste Person hat auch eine Essstörung, hat es durch Jesus überwunden. Eine andere Person hat eine Drogensucht überwunden. Ich dachte mir, wie crazy ist das? Die leben sogar tiefere Tiefen als ich. Und die sind irgendwie geheilt und wiederhergestellt. Sie haben erzählt, was Gott Gutes getan hat. Am Ende von dieser Freizeit saß ich auf einer Bank und ich habe gedacht, okay, entweder die lügen hier alle und es ist ein übelster Scam oder es stimmt einfach. Und dieser Jesus kann wirklich retten. Es ist nicht dieses Kreuz, das du hier siehst, es war für mich Tradition. Es war für mich, ja, es hängt halt in der katholischen Kirche, ist ganz nett. Ich hatte keine Ahnung, dass dieses Kreuz innerhalb von wenigen Minuten zu einem Lebensretter für mich werden würde. Ich saß also auf dieser Bank und ich habe einfach so gesagt, okay, Jesus, wenn du wirklich existierst, wenn es dich wirklich gibt, dann musst du dich mir zeigen. Und es war crazy, ich saß auf dieser Bank, auf einmal hatte ich wie so von meinem inneren Auge so eine helle Gestalt. Da dachte ich mir so, ja, könnte schon irgendwie Gott sein. Und dann kam eine Stimme in meinem Kopf, die ich vorher nicht kannte. Es hat sich anders angefühlt, anders angehört wie meine eigenen Gedanken. Und diese helle Gestalt hat mir zugesprochen und gesagt, Franzi, ich sehe dich, ich liebe dich, bedingungslos. Nicht nur so ein bisschen, sondern so richtig. Und in dem Moment habe ich gemerkt, in meinem Herzen, da wo nur Leere und Schmerz war, dieses Gefühl, dass ich falsch bin, wurde auf einmal gefüllt mit einer Liebe und mit einer Annahme, die ich noch nie in meinem Leben erlebt habe. Ich habe also erlebt, dass dieses Kreuz, das vorher Tradition war, zu meinem Anker, zu meinem Lebensretter wurde. Und meine Frage an dich heute ist, was ist das Kreuz für dich? Ist es für dich Tradition, weil du es kennst, weil es hier halt immer im ICF in der Ecke steht sonst normalerweise? Was bedeutet das Kreuz für dich? In Matthäus 11, 28 ist einer meiner Lieblingsverse. Da spricht Jesus dir und mir zu, kommt alle zu mir, die ihr geplagt und mit Lasten beschwert seid. Bei mir erholt ihr euch. Wenn du heute beschwert und mit Last bist, dann spricht Jesus dir das zu. Egal was es ist, womit du heute kämpfst, ob du dich zutiefst schämst, schon 1000 Leuten davon erzählt hast oder noch niemanden. Er sagt, komm zu mir. Sei einfach bei mir. Komm zu mir mit deiner Last. Ich will dir Ruhe geben. Ich will dir diese Last nehmen. Das ist für mich eine Facette vom Kreuz. Und meine Frage ist, wo bist du müde geworden? Vielleicht auch müde geworden, deine Geschichte zu erzählen. Wo hast du vergessen, was für ein Anker und was für ein Zeugnis das Kreuz in deinem Leben ist, weil die Kämpfe im Jetzt so groß geworden sind? Und wo kannst du zurückkommen zu diesem Kreuz und sagen, nicht nur einmal in meinem Leben, sondern jeden Tag neu, kann ich hierher kommen und sagen, ich gebe dir meine Last, alles, was mich plagt, alles, was mich innerlich zerreißt, weil bei dir werde ich mich erholen. Als ich wieder nach dem Camp zu Hause war, habe ich gemerkt, dass sich in meinem Herzen massiv was verändert hat, aber mein Alltag war noch gleich. Ich war mit den gleichen Dingen konfrontiert, von der Freizeit zurück haben mir die gleichen Männer geschrieben und es war eigentlich schon fast von außen so wie vorher. Und die Versuchung war groß, an diesem Kreuz ein Erlebnis zu haben und zu sagen, gut, jetzt lebe ich mein Leben einfach wie vorher und gehe diesen alten Weg entlang, gehe zurück in meine Essstörung, fange wieder 1000 Beziehungen an, gehe wieder zurück in die Verwirrung und ich folge einfach so meinem Lebenstrott, das ich sowieso schon hatte. Aber ich habe eine Veränderung gemerkt. ich hatte auf einmal eine andere Stimme in meinem Leben. Und ich bin der Überzeugung, dass es die Stimme vom Heiligen Geist war. Und in Momenten, wo ich sonst irgendwie was mit Männern gemacht hätte, wo ich sonst mich übergeben hätte, abgemagert hätte, kam auf einmal eine andere Stimme. Franzi, erinnere dich. Ich liebe dich. Du bist wertvoll. Du bist einzigartig und gut gemacht. Und ich musste mich jedes Mal entscheiden, gehe ich diesen alten Weg von der Stimme, die ich sowieso schon kenne, wo ich weiß, wo dieser Weg hinführt, in Depressionen, in Ängste, in Isolation, in Verwirrung. Oder stelle ich mich immer wieder auf das, was Jesus in diesem einen Moment am Camp getan hat, vertraue auf diese neue, noch unbekannte Stimme und sage, ich gehe den neuen Weg. Ich gehe den Weg, den Jesus für mich hat. Ich nehme Gottes Wahrheit an und das, was er für mich gemacht hat. Das war für mich mein tägliches Leben. Meine Frage ist, wo stehst du vielleicht gerade an so einer Weggabelung? Vielleicht grundsätzlich, aber vielleicht jeden Tag. In welchem Lebensbereich? Und darfst dich entscheiden, gehe ich auf diesem alten Weg, auf folge ungöttlichen Gedanken, Lügen, oder gehe ich auf diesen neuen Wegen, stelle mich auf göttliche Wahrheiten, auf die Dinge, die Gott über mich ausspricht. Einer meiner Lieblingsverse ist, ich habe ihn jetzt leider nicht auf Folie dabei, ist, dass es egal ist. Mir ist es egal, was andere, selbst was ich über mich selbst denke, es ist nur wichtig, was Gott denkt. Und das ist dieser neue Wort, sage ich, das Wort Gottes. Die Bibel ist mein Identitätsfundament und ich laufe in seinen Verheißungen, seinen Versprechen und denke nicht, ah ja, aber ich denke über mich, dass ich nicht schön genug bin, dass ich nicht genügend Geld habe, dass ich nicht genügend Freunde habe. Nee, Gott hat gesagt, ich bin wunderbar gemacht. Gott wird mich in die Beziehung stellen, die er haben will. Gott wird mich versorgen. Was ist deine Entscheidung? In Römer 12,2 ist ein Vers, der zu meinem Lebensvers geworden ist. Hier steht, richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten, sodass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Dieser Vers ist das, was ich erlebt habe. Gott hat angefangen, zuerst mein Herz, meine Gedanken zu erneuern, zu sagen, geh auf diesen neuen Weg, stell dich auf diese Verheißung, stell dich da rein, dass du wunderbar und einzigartig gemacht bist, dann wird auch dein Leben verwandelt. Er hat nicht an meinem Verhalten angesetzt, so jetzt musst du dich girly irgendwie kleiden, jetzt musst du aus deiner Essstörung reinkommen. Nee, er hat in meinem Herzen, in meinen Gedanken angefangen, mein ganzes Leben zu erneuern. Und für mich war das eine tägliche Entscheidung. Ich hatte noch einen besonderen Moment mit Jesus, als ich diese Annahme gespürt habe, habe ich gemerkt, okay, ich bin einfach angenommen, ich bin geliebtes Kind Gottes, jetzt kann ich mich diesen großen Fragen in meinem Leben stellen. Und ich habe einfach in der Gebetszeit Gott gefragt, ja, cool, ich bin jetzt Christ, wie sieht's aus? Muss ich mich umoperieren lassen? Du kennst diese Gefühle, du kennst mich durch und durch und du kennst meinen Kampf, seitdem ich 4 Jahre alt bin. Und ich passe irgendwie nicht rein in dieses Frausein, in diese Box, in die ich denke, ich müsste reinpassen. Irgendwie muss ich mich die ganze Zeit entscheiden, kann ich mit meiner Persönlichkeit sein oder muss ich Frau sein? Das war meine Realität, das, womit ich innerlich gekämpft habe. Und dann kam ein spannender Gedanke. Gott hat gesagt, das ist das Problem. Ich dachte erst so, was? Wow, bin ich das Problem oder was, Jesus? Nee, die Box, der Stereotyp, die Vorstellung, in die du denkst, dass du als Frau reinpassen musst. Aber weißt du, was in meinem Wort steht? Du bist in meinem Ebenbild geschaffen als Frau. It's a given. Und ich habe keinen Fehler gemacht, sondern mit deiner Persönlichkeit, so wie du bist, bist du einzigartig und wunderbar geschaffen. Und ich hatte so eine Entscheidung. Alles sprach dagegen. Ich habe mich seit 4 Jahren im falschen Körper gefühlt. Ich passe nicht in das klassische Rollenbild. Meine Begabung, die ich auch in Kirche entdeckt habe, hatten irgendwie mehr Männer als Frauen. Ich habe Kids Ministry gehasst, wo alle Ladies drin waren. Gehe ich auf diesen äußeren Weg und suche da Bestätigung oder sage ich, es ist egal, was andere denken. Es ist sogar scheißegal, was ich über mich denke. Ich werde mich auf das stellen, was Gott über mich sagt. Wenn er sagt, ich bin in Gottes Ebenbild geschaffen und er hat keinen Fehler gemacht, er hat mich als Frau geschaffen, dann nehme ich das einfach an, egal was von außen kommt. Diese Entscheidung ist in meinem Alltag eigentlich immer ein Anker. Vielleicht denkst du dir jetzt, okay, Ende gut, alles gut, jetzt bin ich ja verheiratet, alles super. Aber ich habe im Alltag ständig diese Entscheidung, lasse ich meine Gedanken erneuern? Gehe ich auf diesem neuen Weg? Gehe ich in Richtung innere Heilung oder gehe ich zurück? Ich hatte zum Beispiel erst letztens einen Moment, ich bin durch Insta gescrollt und dann habe ich einfach so eine nice Lady gefunden, die hat richtig coole Outfits gemacht. Und ich fand es richtig nice, es waren alles so, es sah einfach gut aus. Und ich dachte mir so, boah, wenn alles möglich wäre, dann würde ich mich gern so kleiden wie sie, fand es richtig cool. Und dann bin ich auf ihr Profil gekommen und bei Insta, für die, die es nicht wissen, gibt es dann so eine Biografie, habe ich alles natürlich von Jugendlichen gelernt. Und da stand dann non-binary, masculine, lesbian, Fashion, irgendwas. Also so alle Begriffe, die du dir irgendwie vorstellen kannst. Und es war wie so eine Tür, die meinen Gedanken aufging. Von wegen, siehst du, Franzi, du bist doch homosexuell. Du bist doch im falschen Körper geboren. Weil wenn du dich so kleiden willst wie sie, dann ist das eine Bestätigung. Und ich stand innerlich wieder vor der Entscheidung, gehe ich diesen Gedanken nach? Auch ein Stück weit in so einer Abwärtsspirale und suche mir Bestätigung. Ja, stimmt, mit 4 habe ich mich auch nicht wohl gefühlt. Dann hatte ich sogar eine Phase, wo ich als Junge gelebt habe. Gehe ich diesen Weg runter oder sage ich, ich kenne diese Gedanken, sie sind nicht von Gott, sie stimmen nicht dem Wort Gottes überein. Ich schließe diese Tür in Jesu Namen und durch Worship, durch Gebet, durch Bibellesen stelle ich mich auf diese Wahrheit und sage, ich bin Gottes Ebenbild geschaffen als Frau und das ist richtig so, ich bin. Und nur weil ich eine Modesache cool finde, heißt es nicht, dass ich im falschen Körper geboren bin. Und wie würde unsere Gesellschaft aussehen, wenn wir sagen, wir stellen uns auf das Wort Gottes in unserer Identität? Ich habe so viele Wunder erlebt und ich erlebst du jeden Tag, wie Gott mich innerlich heilt. Und ein Vers, der das für mich zusammenfasst, ist in 1. Korinther 15, 10. Ich lese ihn euch vor, ich habe ihn leider nicht auf den Slides. Hier steht, alles, was ich jetzt bin, bin ich allein durch Gottes Gnade. Und seine Gnade hat er mir nicht vergeblich geschenkt. Alles, was ich jetzt bin, bin ich aus Gottes Gnade. Und ich bin Gott so dankbar, weil ich weiß, dass ich ohne ihn heute nicht hier ständen könnte, nicht beziehungsfähig wäre, nicht verheiratet sein könnte und meinem Jesus nicht dienen könnte. Und dafür bin ich einfach mega dankbar.
Hey, danke vielmals, Franzi, was für eine Geschichte. Und es ist vielleicht ein Thema, wo du denkst, ja, mit dem connecte ich eigentlich letztendlich nicht, aber das eigentliche Thema ist ja hier Identität, dass Gott uns die Möglichkeit schenkt, unsere Identität nach ihm auszurichten. Und ich würde gerne für uns alle jetzt einfach beten, weil ich weiß, es sind so viele Menschen, die können nicht glauben, dass es reicht, ein Kind Gottes zu sein. Unsere Leistung. Was Menschen über uns gesagt haben, dass viele Dinge definieren uns und ich würde gerne da für uns beten. Du kannst gerne online auch mitbeten oder hier. Die Message ist noch nicht fertig, aber wir legen so ein Zwischengebet ein zu dieser Message. Weil was Gott hier getan hat bei der Franzi, kann er in einem anderen Bereich auch in dir tun und dir heute sagen, dass du genug bist, so wie du bist. Jesus, ich danke dir, dass du heute hier bist. Und es ist wirklich die Kraft vor dem Zeugnis deiner Auferstehung. Ich danke, dass du ein Gott bist, der Wunder tut in uns selber. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du jetzt einfach jedem Einzelnen von uns das offenbarst, dass du einfach ein guter Gott bist. Und ich danke dir, diese Geschichte, Jesus, Herr, von der Franzi und all unsere anderen Geschichten, dass du uns sagen willst, Jesus, Herr, an diesem Thanksgiving Sunday, du bist genug, so wie du bist. Und dafür danke ich dir, Jesus, dass du uns nicht definierst nach Leistung aber dass du uns letztendlich immer zusprichst, dass wir deine Kinder sind, Jesus, dass wir uns auf dein Wort berufen dürfen und dir glauben dürfen. Und ich segne jetzt jeden Einzelnen, der das gehört hat heute, der heute hier ist, mit diesem Bewusstsein, dass du in den Ordnungen Gottes okay bist, so wie du bist und dass Jesus genau für dich am Kreuz bezahlt hat. Amen.
Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info@icf-wien.at mailen. Und weitere Infos findest du auf unserer Homepage unter www.icf-wien.at.